Also es überfordert mich ja selber auch manchmal, die unglaublich vielen Krisenherde, die es gerade gibt, diese Schnelligkeit, mit der unsere Welt rundherum sich verändert, die Vereinzelung, dass jeder in sein eigenes Smartphone schaut, mich inklusive, das ist beunruhigend. Dass man sagt, in all dem Ungewissen um mich herum möchte ich am liebsten dann eine starke Hand, die mir den Weg zeigt. Und selbst wenn das ein autokratischer ist. Wenn einen Tag lang in Wien alle Bürger ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Arbeit nicht ausführen, wie dann die Stadt ausschauen würde, das würde ich gerne mal sehen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie Manna schmeckt und ich weiß auch nicht, ob ich immer mit einer Leier auf einer Wolke sitzen will. Und deshalb denke ich mir, eigentlich ist es voll okay, wenn es aus ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Über das Ende. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche heute wieder aus Wien, immer abwechselnd mit Konstantin Sacher, mit spannenden, berühmten Persönlichkeiten über Leben und Sterben, Sinn des Lebens und über das Ende. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute eine ganz tolle Frau hier habe, die ich schon lange übers Fernsehen kenne, die Schauspielerin Susi Stach. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Unsere erste Frage ist immer die gleiche, und zwar, wann haben Sie zum letzten Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Interessanterweise, nachdem ich meine Eltern beide begleiten durfte ins Sterben, sehe ich meinem eigenen Tod gelassener entgegen. Hat sicher viel damit zu tun, dass ich zwei großartige Kinder habe, die jetzt beide im Beruf stehen, beide haben eine Freundin. Ich habe das Gefühl, es geht beiden wirklich gut im Leben. Und irgendwie denke ich mir, das ist erledigt. Also ich habe so nicht das Gefühl, dass ich jetzt noch unbedingt irgendwas erledigen muss. Also ich bin wahnsinnig neugierig, ich lebe irre gern, nur dass es nicht falsch rüberkommt. Aber ich habe so das Gefühl, es ist nichts, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir das Leben etwas vorenthalten hätte. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben, sehr dankbar dafür, dass ich dieses Leben so geschenkt bekommen habe, hier in Freiheit, dass ich den Beruf ergreifen durfte, den ich wollte, dass ich den sogar ausüben darf, dass ich damit sogar mein Geld verdiene. Also ich bin eigentlich extrem dankbar und denke mir, ja, irgendwann ist es dann halt aus, so ist das halt. Aber es ist nichts, was sozusagen, was mich verbittert oder wo ich mir denke, ach, wenn ich jetzt sterbe, habe ich das nicht gemacht.
Und es macht Ihnen auch keine Angst?
Nein, also mir macht, also meine Eltern sind sehr, sehr unterschiedlich gestorben. Ein Freund von mir, der Arzt ist, der mich durch diese Prozesse begleitet hat, hat mir gesagt, okay, viele Menschen sterben im Krankenhaus, einfach weil es so diese Stufen gibt, wie Menschen sterben. Und da ist dein Vater auf Stufe 1 gestorben und deine Mutter auf Stufe 3. Also das war wirklich ein bisschen Horror, ihr Sterben. Und das von meinem Vater war, wie er gelebt hat, ruhig, ja. Also meine Mutter war auch keine so angenehme Person. Irgendwie habe ich mir dann gedacht, vielleicht drückt der Tod auch ein bisschen das Leben aus vorher? Weiß
sagt
ich nicht.
Man ja.
Ja, könnte schon sein, ja.
Und das heißt, Sie waren krank oder sind an einer Krankheit gestorben? Oder?
Ja, mein Vater hat eigentlich, also beide haben eigentlich aktiv beschlossen, nicht mehr zu wollen. Mein Vater hatte Krebs, aber in einem so frühen Stadium, und er war recht alt, er war 90, das hätte noch gedauert. Aber er hat dann irgendwie für sich beschlossen, okay, wenn das so ist, das mag ich nicht. Und hat dann immer weiter aufgehört zu essen. Hat auch eine Palliativbetreuung gehabt. Also bei ihm ist sich das ausgegangen, dass sie auch schon da waren. Das war natürlich besser, weil die waren großartig. Also ich fand die ganz toll. Und mein Mann hat aber im Ausland gedreht, als mein Vater gestorben ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen ihn noch nicht abholen lassen, weil der Karl will ihn noch sehen. Und dann haben wir den ganzen Nachmittag eigentlich uns rundherum gesetzt, haben Sekt getrunken, haben mit ihm geredet. Und dann kam die Ärztin, um den Totenschein auszustellen. Die ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, Mensch, sowas sieht man überhaupt nicht mehr.
Ja, stimmt.
Dass irgendwie mit dem Toten noch Zeit verbracht wird. Und am Abend sind dann die Leichenbestatter gekommen. Die waren aber schon ein bisschen betrunken. Und meine Eltern haben so in Niederösterreich gewohnt mit einer engen Stiege und haben sie gefragt, ob sie ihn mit dem Leintuch runtertragen dürfen, weil sie kommen mit dem Sarg nicht ums Eck. Und da habe ich gesagt, ja, kein Problem, und bin mit ihnen runtergegangen. Dann ist ihnen das Leintuch gerissen und mein Vater ist mit dem Kopf so die Stiegen hinuntergetappelt. Und ich habe gesagt, mein Vater hatte wirklich viel Humor, er würde lachen drüber.
Okay. Das klingt nach einem Film von Ihnen.
Ja, es war ein bisschen filmreif. Aha, ja.
Okay. Aber gab es jetzt so einen Moment, wo Sie, ich weiß nicht, früh im Spiegel sich anschauen, denken, ist es alles total schön, jetzt wäre es auch nicht schlimm, wenn es vorbei wäre? Also gibt es einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, da habe ich das letzte Mal an meinen Tod gedacht oder es schwingt so mit? Aber
es schwingt mit natürlich, es schwingt mit, weil auch im Bekanntenkreis jetzt langsam man auf Beerdigungen geht, ja. Besonders tragisch natürlich, wenn das Menschen sind, die doch um einiges jünger sind als ich und dann an irgendeinem ekelhaften Krebs sterben. Also wir haben auch einen Freund von uns in den Tod begleitet, der einen viel zu spät erkannten Darmkrebs hatte. Und zwar viel zu spät erkannt, weil nie eine Koloskopie gemacht. Seitdem bin ich eine große Verfechterin der Koloskopie. Also war ich selber für mich persönlich eh immer. Aber jetzt trage ich es auch hinaus und frage aktiv Freunde und Freundinnen, wann ihre letzte Koloskopie war. Wirklich, weil das inzwischen ist auch meine Schwester leider an Darmkrebs erkrankt. Auch aus den gleichen Gründen, weil nie eine Koloskopie gemacht. Ja. Also damit kann man wirklich über 90% der Fälle
erkennen. Ja. Erkennen. Ich hätte schon zwei. Also ich bin...
Sehr gut. Ja. Okay, wäre meine nächste Frage gewesen. Ja.
Ich darf Sie ein bisschen vorstellen. Sie sind Schauspielerin, Sie sind in Wien geboren, Jahrgang 61. Und jetzt gerade im März erscheinen gleich mehrere Filme von Ihnen, nämlich die Fälle der Gerti B. in Österreich. Und im ZDF läuft der Psychothriller Im Schatten der Angst, der Skorpion. Da spielen Sie jeweils eine Kommissarin. Und wir haben ganz kurz schon drüber geredet, dass es auffallend oft ist, dass Sie Kommissarinnen spielen, aber es war nicht immer so.
Nein, ich habe nämlich die Seiten gewechselt. Von der Straftäterin zur Kommissarin praktisch. Also angefangen habe ich mit einer Mörderin in 3 Tagen bist du tot, also die erste größere Rolle. Und ich bin natürlich ein bisschen froh darüber, aus dem Grund, dass man als Schauspieler oder Schauspielerin natürlich, wenn man eine Mörderin spielt, für sich herausfinden muss, warum mordet diese Person. Also sie mordet ja nicht einfach so. Und da gibt's diesen Spruch, die Figur hat immer recht, das ist ganz wichtig, damit man nicht anfängt, die Kritik an der Figur zu spielen. Na klar, finde ich es nicht toll, wenn jemand jemanden umbringt, aber wenn ich selber diese Figur spiele, muss ich für mich selber ja wissen, warum hat die einen unabdingbaren Grund, das zu tun. Und das ist nicht immer angenehm natürlich, aber muss ich da hineinversetzen und ich muss schon sagen, Kommissarinnen spiele ich lieber.
Ja. Okay, ja, kann ich verstehen. Ist das eine Sache von Gerechtigkeit? Also haben Sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn auch in Ihrem Leben vielleicht?
Ja, schon. Also ich mag Ungerechtigkeiten gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Versuche mich auch als Freiwillige gegen Ungerechtigkeiten einzusetzen. Das tue ich seit vielen Jahren. Also das habe ich immer schon gemacht. Ich glaube, das war ich schon als Kind ein bisschen. Also da habe ich den Club der guten Geister gegründet und da haben wir dann im Altersheim Menschen besucht, die nie Besuch bekommen. Also solche, ich glaube, das habe ich einfach, dieses Gen habe ich einfach, ja.
Schön. Ja. Mhm. Auf Ihr soziales Engagement kommen wir noch zu sprechen. Vielleicht erst nochmal auch zum Im Schatten der Angst. Ganz spannend, sowohl in dem Skorpion als auch du sollst nicht lügen. Ja, geht's immer eigentlich auch um ethische Fragen. Also die Frage, jemand, der einmal lügt, lügt er wieder. Jemand, der einmal mordet, mordet er wieder. Sind das Fragen, die Sie auch beschäftigen? Und auch wie stehen Sie dazu? Also können Menschen sich ändern?
Also ich glaube, ich habe mich jetzt natürlich aufgrund des Themas, über das wir heute reden, ein bisschen auch damit auseinandergesetzt und mir so wissenschaftliche Beiträge dazu angeschaut, was sehr interessant ist, weil unlängst habe ich mit jemandem geredet, der Richter ist und den hat man halt gefragt, okay, was macht man jetzt eigentlich mit diesen ganzen jugendlichen Delinquenten? Und die Antwort von ihm war, warten, bis sich's auswächst. Und ich glaube, das ist eine sehr schwierige Zeit, ja, heranwachsend. Und ich habe mir da so bei einer wissenschaftlichen Untersuchung die Interviews durchgelesen mit den Delinquenten. Und das ist natürlich furchtbar, weil wir gehen immer von unserem eigenen Umfeld aus, von unserer eigenen Sozialisation aus. Wir können halt schwer anders denken. Und wenn du dir diese Interviews durchliest und dann verstehst, wie diese Menschen aufwachsen, also wundern tut's einem da nicht, ja. Also wenn da weder der Kompass mitgegeben wird, sondern im Gegenteil du nur Gewalt erlebst, ja, was lernst du dann? Oder was ist logisch? Wann bist du dann fähig, das wirklich zu reflektieren und zu sagen, das ist ein Schatz? Oder wie lang bist du in diesem Zirkel der Gewalt gefangen als Jugendlich oder als Kind, ja?
Klar. Wobei das natürlich umso mehr die Frage aufwirft, eben, wenn mir sowas schon quasi nicht in die Wiege genetisch, aber halt eben durch mein Umfeld in die Wiege gelegt wurde, komme ich da raus? Wie komme ich da raus? Kann man sich ändern? Also
ich glaube schon, ja. Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich, also interessant ist auch, dass gerade bei jugendlichen Straftätern, wenn mit Diversion gearbeitet wird, die Rückfallquote extrem viel niedriger ist als mit Einsperren. Und was ich glaube, es gibt natürlich Dinge, sagt man, okay, das geht sich mit Diversion nicht aus. Aber dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, weil wenn du rauskommst aus dem Gefängnis, interessanterweise die meisten Rückfalltäter sind die, die die volle Strafe abgesessen haben, auch sehr interessant. Aber wie wirst du dann aufgefangen? Also ich kenne den Verein Neustart und ich weiß, dass einem, den ich kenne, dem haben die extrem geholfen.
Genau, für die Hörer, die es nicht wissen, Neustart ist eben, hilft aus der Haft Entlassenen eben beim wieder Fuß fassen in der Gesellschaft.
Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil eigentlich du kommst raus, hast nichts mehr. Du hast weder eine Wohnung, du hast noch kein Geld, du hast keine Arbeit. Du wirst wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, eine Arbeit zu finden. Du merkst, du bist nicht besonders angesehen. Also ich glaube, der Weg von da zu einer neuerlichen Straftat, und das muss keineswegs natürlich die gleiche Straftat sein, sondern überhaupt zu einer Straftat, so nach dem Motto, es ist doch eh wurscht, glaube ich, ist recht kurz. Ja.
Da braucht es wahrscheinlich einfach Menschen, die an einen glauben. Also ja. In der Serie oder in den Filmen sind sie jetzt nicht die an
gar nicht.
Die glaubt, im Gegenteil.
Gar nicht. Ich glaube gar nicht daran.
Aber ich höre raus, im wahren Leben sind sie schon eben eher da, wie sagt man, optimistisch und haben Glauben an das Gute im Menschen.
Ja, ja, definitiv.
Ist das
definitiv
grundsätzlich so ihre Sicht auf Menschen, das Gute zu sehen?
Ja,
auch?
Ja. Also auch wenn man natürlich da, wenn man so gestrickt ist, hin und wieder mal gegen die Wand fährt damit. Aber die Fälle, wo man gegen die Wand fährt, sind natürlich wesentlich weniger als die Fälle, wo man nicht gegen die Wand fährt. Ja, also schon okay, wenn man da hin und wieder mal eines Besseren belehrt wird und sagt, es gibt Ausnahmen. Aber das ist okay.
Ja.
Das ist okay.
Schön. Ja. Also teile ich auch die positive Sicht. Es geht da ja dann eben auch um Schuld und Leben mit Schuld. Kennen Sie das? Also dieses Gefühl jetzt natürlich nicht, einen Mord begangen zu haben, aber dieses doch was getan zu haben, was eben nicht mehr umkehrbar ist und mit diesem Schuld oder mit diesem Fehler zu leben dann?
Ja, klar. Also ich glaube, vor allem als Mutter weiß man, man macht sicher, also Gott sei Dank macht man andere Fehler, als die eigenen Eltern an einem selber gemacht haben, aber man macht natürlich Fehler. Und da gibt's schon, wenn man überfordert ist, Dinge, also ich kann mich erinnern, ich war mal so überfordert mit den, also meine Kinder sind relativ knapp hintereinander, also mit 2 Jahre Abstand, dass ich, um Ruhe zu haben auf der Straße, weil sie geschrien haben und es hat nicht aufgehört, mich kurz umgedreht habe und sie erschreckt habe. Ja, und sie sind wirklich natürlich, ich kann gut erschrecken, sie sind furchtbar erschrocken und diese Gesichter von 2 kleinen Kindern, die man erschreckt hat als Mutter, das tut mir heute noch leid, ja. Und das sind halt Dinge, die kannst du nicht, weißt du nicht, was hast du ihnen da angetan, als ihre eigene Mutter sie erschreckt hat, ja.
Ah, das, ja, kann ich ganz nachvollziehen, ja, habe ich auch hier.
Furchtbar.
Ich habe 2 Töchter und 2 Söhne.
Ja, ja, ich habe 2 Söhne.
Aber auch, da kommen mir gleich so Bilder in den Kopf, wo ich auch denke, da habe ich so falsch gehandelt. Und ich habe es auch dann besprochen. Und ihre Kinder waren da jetzt noch so klein, bei meiner Großen war es zuletzt, als ich 15 war. Aber das bespreche ich dann schon, aber trotzdem tut es einem so wahnsinnig leid.
Absolut, ja. Finde ich auch, ja.
Ja.
Und das ist halt passiert, ist passiert, dann ist es gemacht. Gut ist, wenn man dann die Verantwortung dafür übernimmt, aber man hat es einfach gemacht. Und das ist auch, ich denke mir dann, okay, das ist jetzt ist auch schmerzhaft, weil es halt psychisch schmerzhaft ist. Aber also so ein aus der, ich habe mir gedacht, wann könnte ich zum Mörder werden, zur Mörderin? Ich denke mir, wenn ich sehen würde, dass jemand meinem Kind was tut, auch jetzt noch, ja, also wenn ich die Möglichkeit hätte, dass entweder mein Kind zu Schaden kommt oder ein anderer Mensch zu Schaden kommt, dann würde ich sagen, dann kommt der andere Mensch zu Schaden. Also das wäre sicher ein Grund.
Ja.
Ja.
Interessant, diese Frage stelle ich mir auch immer wieder, oder halt, aber das ist ja eine Art von Verantwortungsethik, ne, dass ich halt dann auch Verantwortung übernehme. Ich tue dann was Schlechtes, aber natürlich, um was noch Schlechteres zu verhindern.
Ja.
Und interessanterweise hatte ich gestern erst mit meiner 12-jährigen Tochter so ein Gespräch, eben wegen des Iran-Kriegs, hat sie gesagt, das heißt ja doch, du sollst nicht töten, und finden wir das jetzt gut, dass da die Machthaber getötet wurden? Das sind schon schwierige Gespräche auch.
Mit Kindern extrem schwierige Gespräche, ja.
Mhm. Ja, also eben, ich habe dann auch wieder gesagt, ja, eben manchmal muss man Unrecht tun, um das größere Unrecht zu verhindern, aber auch schwierig.
Wenn es ist schwierig, Kindern, das zu erklären. Ja,
genau. Ja. Und eben, wo ist die Grenze und wer kann das abwägen? Also ich möchte nicht, dass sie mit 12 denkt, sie kann sich über Recht hinwegsetzen, aber trotzdem natürlich wissen, also es gilt nie absolut, ja.
Mhm.
Ja, schwierig.
Gut, dass Sie das so besprechen mit ihr, weil man könnte sich ja auf den Glauben zurückziehen und sagen, ja, da gibt es eine eindeutige Antwort.
Ja, wobei eben so sehen wir es ja nicht. Und es waren ja auch gerade im Dritten Reich sehr viele Widerstandskämpfer dann, die auf Basis der Bibel gesagt haben, sie müssen eben, Dietrich Bonhoeffer hat immer gesagt, dem Rat in die Speichen fallen. Also man muss aktiv was tun. Er war dann auch beteiligt an dem Attentat auf Hitler am 20. Juli und so. Also es
und das habe ich heute auch gedacht, weil ich mir gedacht habe, würde man das als Tötung bezeichnen? Und ich würde sagen, nein.
Naja,
nein.
Ja, ja, schon. Und also zum Beispiel Bonhoeffer hat damals dann auch gesagt, also er hat eigentlich das Recht verwirkt, dann an dem Aufbau der neuen Kirche oder des neuen Staates dann mitzuwirken, weil er hat ein Unrecht getan, aber dafür steht er. Also er nimmt die Verantwortung, er übernimmt die Verantwortung und auch die Konsequenzen in Kauf, aber trotzdem ist das jetzt wichtig und ist dran.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Verantwortung übernehmen. Ich habe gelesen oder habe gesehen, dass Sie beim Buch von Nina Horacek, dieses Kickl-Buch, Kickl beim Wort genommen, dann haben Sie mit der Schauspielerin Hilde Dahlig auch immer wieder Lesungen übernommen und Zitate von dem FPÖ-Politiker Herbert Kickl vorgelesen. Warum finden Sie das wichtig? Also ich finde es auch wichtig, aber warum ist Ihnen das wichtig?
Es geht nicht, dass man heutzutage sagt, wir hatten keine Ahnung. Ich finde das ja bemerkenswert, in welch genauer Beschreibung Kickl sagt, was er vorhat. Also man kann nicht sagen, er redet mit Kreide und wird nachher mit harter Hand regieren. Nein, er sagt das. Er sagt das ganz klar, was er vorhat. Und das Schreckliche ist halt, dass wahnsinnig viele Menschen das gut finden. Aber es ist ja nicht nur Österreich, also es ist vor allem Österreich, weil ich gerade in Deutschland war und mit einer deutschen Redakteurin gesprochen habe, die dann gesagt hat, naja, es sind ein bisschen weniger noch bei Ihnen, aber die Richtung ist ja die gleiche. Ja. Und die ist ja gesamteuropäisch die gleiche, wenn nicht sogar weltweit die gleiche. Manche Sachen kann man halt nicht vergleichen, aber trotzdem. Ja. Also denke ich mir, ist es allgemein so, dass die... Also ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, ist eine neue Industrialisierung, also wie die Industrialisierung. Es kommen so viele neue Dinge auf uns zu, die wir nicht verstehen, wie die Erfindung der Dampfmaschine. Und natürlich macht es uns Angst ein bisschen, weil wir ja nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, weil wir auch wissen, wir können es unseren Kindern nicht sagen, weil wir es ja selber nicht wissen. Also diese Umkehr, die wir ja jetzt schon haben, also wenn ich mit irgendwas im Internet mich nicht auskenne oder überhaupt mit meinem Computer, dann rufe ich meine Söhne an. Und früher war es ja doch eher so, dass man gesagt hat, okay, da frage ich mal meine Eltern. Die haben schon länger gelebt, die haben mehr Erfahrung. All diese Erfahrung haben wir nicht, im Gegenteil. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, also es überfordert mich ja selber auch manchmal, die unglaublich vielen Krisenherde, die es gerade gibt, diese Schnelligkeit, mit der unsere Welt rundherum sich verändert, dass die Vereinzelung, dass jeder in sein eigenes Smartphone schaut, mich inklusive, das ist beunruhigend. Und deshalb kann ich ein Stück weit verstehen, dass man sagt, ich will eine klare Ansage. Selbst wenn diese klare Ansage heißt, du hast aber kein demokratisches Entscheidungstool mehr, sondern du wirst von einem Autokraten regiert, weil ja diese ganzen Autokraten jetzt demokratisch gewählt werden. Also das ist ja auch ein Unterschied als zu früher, wo die halt irgendwie, na, ist nicht wahr, Hitler ist auch gewählt worden. Aber zumindest ist die Aufgabe der Demokratie durch demokratische Wahlen, was ein bisschen absurd ist, aber es scheint so der Fall zu sein, dass man sagt, in all dem Ungewissen um mich herum möchte ich am liebsten dann eine starke Hand, die mir den Weg zeigt. Und selbst wenn das ein autokratischer ist.
Mhm. Ja.
Ja.
Und Hauptsache mir geht's danach besser.
Genau.
Und ich schaue nicht rechts und links.
Genau. Und Hauptsache es geht denen, die ich dafür, es gibt ja immer welche, die verantwortlich dafür sind. Das ist ja in der Geschichte immer so gewesen. Irgendeine Gruppe muss verantwortlich gemacht werden. Das sind halt jetzt die Ausländer. Und wenn die Ausländer einmal weg sind, dann geht es mir auch wieder besser. Und da haben wir jetzt dieses schöne Wort Remigration, das uns die AfD geschenkt hat und das gerne von allen übernommen wird. Und ich würde halt wahnsinnig, es ist eh schon lange, dass man, wenn einen Tag lang in Wien alle Bürger ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Arbeit nicht ausführen, wie dann die Stadt ausschauen würde, das würde ich gerne mal sehen. Aber das geht natürlich nicht, weil die sind alle in prekären, also viele in prekären Jobs. Würden sie einen Tag nicht zur Arbeit kommen, würden sie ihre Arbeit verlieren. Also man kann das nicht einmal aufrufen und sagen, macht man das doch einmal, weil da wird die Hälfte die Arbeit verlieren. Ja.
Ja, Sie engagieren sich ja auch seit Jahren für die Flüchtlingshilfe, auch in der Diakonie. Was hat Sie da dahin geführt?
Also ich habe das ehrlich gesagt wirklich erst so richtig, die Hilde Dalik hat ja schon früher angefangen, die hat ein Theaterstück mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gemacht, Romeo und Julia. Und ich habe das tatsächlich erst mitgekriegt, als die Menschen auf der Autobahn nach Österreich gegangen sind, also wirklich das Ausmaß. 2015 und dann wollte ich unbedingt das machen und bin halt nach Dreiskirchen gefahren und habe dann gesehen, okay, ich hatte alles Mögliche eingepackt, dann habe ich nicht gewusst, wem gebe ich das jetzt, wer braucht das jetzt und habe dann gehört, dass die Hilde mit den Mitgliedern der Theatergruppe, die ja diese ganzen Sprachen, Arabisch, Farsi gekonnt haben, immer wieder runterfährt und dort erhebt, was die Leute tatsächlich brauchen. Und ich hatte einen Bus und habe zur Hilde gesagt, also wir kannten uns gut, ich würde fahren. Also das kommt mir sehr sinnvoll vor und das haben wir dann auch gemacht. Und das führte halt dazu, dass wir uns eigentlich dann in weiterer Folge wahnsinnig übernommen haben. Also wir haben dann einen Sprinter von einer Pharmafirma gespendet bekommen, einen alten Sprinter, aber gut fahrenden, haben dann ein riesiges Spendenlager auch übernommen, weil es haben sich ja so viele Vereine gebildet, die hatten dann einen Vorstand und konnten sich auch wirklich wunderbar zerstreiten. Sie haben sich so zerstritten, dass sie dieses Lager an uns mehr oder weniger übergeben haben. Da war aber auch, sagen wir, da waren so lange Wege, dass eine Person, die für die Akquirierung der Spenden zuständig war, hatte da drei Paletten mit Bügelstärke stehen. Wo du sagst, okay, da hat links echt nicht gewusst, was rechts tut. Gott sei Dank war dieses Lager riesengroß. Also es war eine Lagerhalle, die wir auch gratis bekommen haben mit einer anderen, mit Train of Hope zusammen. Da konnte man im Sprinter reinfahren und wir haben uns natürlich dann extrem übernommen. Also ich bin tausende Kilometer, ich habe Sprinterfahren richtig gut gelernt, habe Spenden abgeholt, zum Teil haben wir Wohnungen dann entrümpelt, weil Leute uns eigentlich als Entrümpelung verwendet haben. Und ich habe damals gesagt, zeig mir, was du spendest und ich sag dir, wer du bist. Und dann haben wir das an die Leute weitergegeben. Wir haben immer so knapp am völligen Burnout, weil wir sind ja beide Schauspieler und haben auch gearbeitet, am Burnout entlang geschrammt. Und haben aber sehr lange eigentlich bis wir gewusst haben, okay, jetzt sind die Leute so weit, haben sie eigentlich, die Spendenlager sind immer kleiner geworden, weil dann haben sie uns irgendwie gesagt, nein, sie machen jetzt was anderes in der Halle. Dann haben wir wieder eins gehabt, das letzte war dann ein halber Keller. Aber wenn wir dann gemerkt haben, okay, jetzt haben die Leute wirklich alle schon eine Wohnung, also die wir betreuen und können sich das auch selber checken, dass ihnen jemand was liefert, haben wir uns dann mehr oder weniger, also haben wir auch, parallel haben wir das immer gemacht, zu suchen, Lehrstellen, Schulplätze, Arbeitsstellen, vermitteln es war immer gut, wenn man zu irgendeinem Amtstermin mitgekommen ist, weil man halt gewusst hat, wie viel das anders läuft, wenn man dabei ist. Ich muss sagen, ich habe auch im Zuge dessen ganz großartige Beamtinnen kennengelernt, die sich sehr reinhängen. Ich habe natürlich weniger großartige Beamtinnen auch kennengelernt, aber es hat immer geholfen, mitzugehen. Ja, das mache ich heute noch. Also gestern bin ich aus Deutschland zurückgekommen und habe gleich mal eine Familie abgeholt, wo der Mann zum Urologen muss. Und der Urologe spricht zwar Farsi, aber die Vorzimmerdame hat mir schon am Telefon gesagt, das Formular muss aber schon ausfüllen. Sagt, er kann nicht Deutsch und er ist auch Analphabet. Das fand sie jetzt, Verkehrssprache haben wir immer noch Deutsch. Also bin ich mitgefahren, habe den Bogen ausgefüllt.
Wow. Ja. Aber wie viele Familien haben Sie da, die Sie dann noch so begleiten?
Ja, wir haben recht viele. Manche brauchen halt nur, weiß ich, hin und wieder was. Die schreiben dann. Ich würde mal sagen, ich habe ein afghanisches Geschwisterpaar, wo die Mutter schizophren ist und der Vater eigentlich einen guten Job inzwischen hat, aber sagen wir mal, vielleicht emotional nicht so top ist, die ich seit 10 Jahren betreue. Und wir haben, sagen wir mal, 3 andere Familien, wo wir wirklich viel für sie tun. Ja, und dann haben wir einzelne Personen, die wir natürlich lange kennen, die sich im Bedarfsfall an uns wenden können. Ja.
Sie haben mal gesagt, dass seit Sie das machen, Sie auch wirklich, also dass das Sie mit sehr viel Sinn erfüllt. Kann man sagen, was Sie unter Sinn verstehen? Also was?
Naja, ich bin gut im Organisieren, bin wirklich sehr gut im Organisieren. Und wenn man ein Problem erkennt und weiß, man kann es lösen, weil man sich hier auskennt, weil man weiß, wen man fragen soll. Und dann löst man ein Problem, wo man weiß, das hätte die andere Person einfach nicht lösen können, weil sie gar nicht weiß, wie. Das ist einfach großartig, wenn man dann denkt, okay, ich habe an der richtigen Stelle angerufen, den richtigen Menschen gefragt und dieses Problem ist jetzt gelöst. Also eine meiner schönsten rezenten Erfolge ist ein schwerhöriges Kind aus einer Mittelschule, wo es eingeschult wurde, ohne dass es alphabetisiert ist und ohne dass es Deutsch kann, weil wegen dem Alter, in eine schwerhörigen Schule zu bringen, die fantastisch sind. Also ich mache mal Werbung für die schwerhörigen Schule Hammerfestweg 1. Fantastische Schule. Und der hat in dem einen Jahr in der Schule dort, in der Mittelschule, genau nichts gelernt. Der kann jetzt sprechen, schreiben, lesen, Mathematik. Das ist all diesen großartigen Pädagoginnen dort zu verdanken. Er hatte in der Mittelschule auch Hörgeräte, aber jetzt kann er sprechen und schreiben und lesen. Und das ist halt, das sind halt so kleine, wo du sagst, okay, wäre nicht in, die haben gesagt, ja, kann eh bleiben. In der Mittelschule wäre er halt noch Jahre dort gewesen und hätte nichts gelernt, aber er hätte bleiben können, weil schulpflichtig. Also das sind so Sachen, wo man sich denkt, ja, die Organisation zu wissen, es gibt eine schwerhörige Schule, das können halt die Eltern nicht, wenn sie nicht lesen und schreiben können, wenn sie noch kein Deutsch können. Dann wissen sie nicht, was eine schwerhörige Schule ist.
Also könnte man sagen, eben das, was Sie gut können, eben in den Dienst der Allgemeinheit oder konkret eben zu stellen, das füllt Sie mit Sinn. Das ist Sinn.
Ja.
Ja, schön. Kann ich auch ganz gut nachvollziehen. Ja, ich habe gelesen, dass Sie zumindest nicht in der Kirche sind, aber sind Sie gläubig?
Nein. sagt man natürlich. Nein, ich bin vom Glauben abgefallen.
Okay. Gab es einen Grund? Oder?
Ja, sehr früh. Eigentlich bin ich sehr früh vom Glauben abgefallen. Und zwar war ich in einer katholischen Volksschule und habe irgendwie mitgekriegt gehabt, dass meine Eltern immer davon gesprochen haben, dass sie altkatholisch sind. Und es war eine römisch-katholische Volksschule und ich bin im Handarbeitsunterricht, also die Hauptlehrerin war eine weltliche Lehrerin, alle anderen Lehrer waren Nonnen, habe ich irgendwie darüber gesprochen, dass ich altkatholisch bin. Worauf die Nonne mir das aus der Hand genommen hat und gesagt, geh sofort aus der Klasse raus. Du gehst sofort aus der Klasse raus. Ich habe natürlich keine Ahnung, ich habe irrsinnig geweint. Ich wusste, warum ich jetzt aus der Klasse rausgehe. Dann bin ich zur Schwester Direktorin gebracht worden und die war wirklich okay, war eine nette Frau. Die hat dann die Handarbeitslehrerin zusammengeschissen und hat gesagt, erstens sind die Eltern konvertiert, damit sie in die Schule herkommen kann. Und zweitens, was ist denn das für ein Verhalten? Aber trotzdem hat mich so geschockt. Das hat mich dermaßen geschockt. Und dann habe ich noch die Schwester Oberin war die nette. Die Schwester Direktorin war auch ein bisschen eine seltsame Figur. Die hat nämlich in der Nachmittagsbetreuung den Kindern immer das Gekotzte aufessen lassen, wenn sie gekotzt haben in den Teller. Und auf die Frage, wie lange man beten muss, bis man etwas bekommt, weil es hat immer geheißen, wenn man etwas wirklich will, muss man dafür beten, hat sie mir geantwortet, 40 Jahre. Und das, glaube ich, war der zweite Grund, warum ich vom Glauben abgefallen bin. Und dann ist Krenn noch Weihbischof von Wien geworden. Dann habe ich mir den so angeschaut und habe mir gedacht, okay, ich fürchte, in der katholischen Kirche ist nicht genug Platz für die beiden von uns. Und ich würde mal sagen, du bist dicker und du wirst bleiben, dann gehe ich.
Okay. Ja, schade. Aber das heißt, es waren eigentlich immer Menschen, die es ihnen eben dann so
ja, genießen. Ja, und ich kann halt irgendwie jetzt, umso mehr ich mit dem islamischen Glauben zu tun habe, umso unwilliger werde ich an einen Gott zu glauben. Weil wenn sie mir erzählen an den Gott, den sie glauben, und leider muss ich halt auch sagen, dass wenn ich so fundamentalistische Menschen kennenlerne, wo mir dann klar wird, dass ich für die ja Dreck bin, ja. Also ich mache was für sie, aber im Grunde ihres Herzens ist es für sie, bin ich ja gar kein Mensch. Ich bin einfach ein Kuffer. Und wenn ich das anspreche, dann finden sie es halt ein bisschen peinlich, ja. Man kriegt keine Antwort natürlich seiner, nein, sag sowas nicht, heißt es dann, ja. Aber ich glaube, es heißt einfach, ich soll nicht Kuffer sagen. Aber es ist ein Faktum. So ist es. Und das deshalb denke ich mir dann, okay, wenn ihr an so einen Gott glaubt, der so einen Unterschied macht, dann Freunde, und ein sehr, sehr lieber Freund von mir, ein Afghaner, hat zu mir gesagt, also für alles, was du machst, müsste ich dir eigentlich unser Paradies wünschen. Aber ich kann dir nicht den wirklich wünschen, dass du dann unter lauter Mullah sitzt, die saufen, rauchen und irgendwie sich fragen, ob sie genug Jungfrauen bekommen. Fand ich sehr schön. Fand ich sehr schön.
Ja. Aber es ist ja schon, es gibt ja sowohl im Christentum als in allen Religionen ja immer die es fundamentalistisch auslegen. Und das, also
da das ist immer das Schreckliche. Genau. Natürlich. Ja, da würde ich in jeder Religion. Absolut.
Würde ich immer auch kämpfen und einschreiten. Und also es ist nicht Gott, der es so sieht,
sondern es sind die Menschen, die es so sehen. Absolut. Ja, voll. Ja. Ja.
Aber was macht es mit Ihnen jetzt in Bezug auf unser Thema, auf den Tod zum Beispiel? Glauben Sie, dass da was danach ist? Oder?
Nö. Nicht unbedingt. Nein. Nö, ich glaube, das ist dann einfach aus, ja. Wahrscheinlich ist es tröst, also ich denke mir dann oft, man muss voll tröstlich sein, wenn man sich denkt, okay, das irdische Leben ist nur ein Vorspiel auf das wirkliche, nachherige Leben im Jenseits. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie Manna schmeckt, und ich weiß auch nicht, ob ich immer mit einer Leier auf einer Wolke sitzen
werde. Also ich nicht.
Und deshalb denke ich mir, eigentlich ist es voll okay, wenn es aus ist.
Ja. Aber so ein bisschen die Vorstellung, dass man sich wieder sieht.
Ja, das ist natürlich eine nette Vorstellung. Aber irgendwie brauche ich lustigerweise dazu Gott nicht. Wenn man denkt, wenn wir alle rumfliegen, vielleicht gesichtslos als irgendwelche, ich weiß nicht, Schleier, und man erkennt den Schleier eines netten Menschen, den sieht man wieder, ist auch nett. Aber na,
ja. Aber macht Ihnen trotzdem keine Angst, sondern es ist halt dann so.
Nein, also ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, dass ich wirklich extrem dankbar bin für dieses Leben, das ich hier habe, dass ich nichts habe, wo ich mir denke, okay, das ist so ganz falsch gelaufen, vielleicht könnte man das nochmal rumreißen. Nö, also ich bin wirklich extrem dankbar, muss ich sagen. Ja.
Sie sehen zwar wahnsinnig jung aus, aber Sie sind schon in einem Alter, danke, wo ich jetzt sagen würde, da denken manche schon an Pension. Gibt es in Ihrem Beruf eigentlich sowas wie, geht man da in Pension?
Ich bin in Pension.
Aha.
Ja, ich bin in Pension, da ich 64 bin und mein Steuerberater, ebenfalls in Pension, gesagt hat, na sicher gehst du in Pension. Weil wenn irgendwas ist, die nächste Pandemie, who knows, und du kannst nicht arbeiten, hast du ein dir zustehendes arbeitsloses Grundeinkommen. Also habe ich das gemacht, was ja nicht heißt, dass sich irgendwas verändert hat. Ich unterrichte noch an der MUG. Da unterrichte ich Schauspielstudierende. Das darf ich jetzt. Dort habe ich eine Altersgrenze. Also ich darf jetzt noch 1,5 Jahre dort unterrichten. Dann muss ich dort offiziell in Pension gehen. Und als Schauspielerin habe ich mir gedacht, okay, wenn du anfängst, dir Texte nicht mehr so gut zu merken, dann kannst du immer noch mit einem Knopf im Ohr spielen, wenn alles andere funktioniert. Natürlich, das Textlernen wird vielleicht schwieriger. Wenn du übertünchen muss, dass du dich eigentlich gerade nicht auskennst, wo du bist und wozu du gebeten bist, dann, liebe Frau Stach, hörst du auf.
Okay. Ja. Gut. Ah. Gut, aber das kann auch dauern, das heißt, Sie spielen auf jeden Fall mal weiter.
Ja. Solange man mich lässt.
Ja. Ja, Sie haben öfters auch schon das Thema eben Altersdiskriminierung im Fernsehen oder auf der Bühne angesprochen. Das ist so, weil es die Rollen nicht gibt für Ältere, also weil man Ältere nicht so zeigt, oder besetzt man Ältere mit Jüngeren, oder wie genau ist das?
Das hat man ja früher gerne gemacht, dass man so über den Gap nach 40, sagen wir, bis zu wirklich alt, so man dann sagt, okay, das geht jetzt nicht mehr, dass das eine Mitte 30-Jährige spielt. Dafür waren die alten Rollen mehr oder weniger, hatten eher nur den Titel Großmutter und hatten meistens keinen eben Großmutter keinen Beruf, sondern eben Pensionistin und vielleicht auch gar keinen Namen. Da hat sich schon was verändert, muss ich sagen. Also dass ich die Hauptrolle als berufstätige Frau in einer Serie spielen darf, wäre sich sicher vor 20 Jahren eher noch nicht ausgegangen. Mhm. Da habe ich das Glück, ja. Da habe ich echt das Glück, dass ich jetzt alt werde. Also vor 20 Jahren alt zu sein, war sicher, da war, glaube ich, gerade vor der Kamera möglichst schön, möglichst jung. Also ich habe es auf der anderen Seite erlebt, weil als ich angefangen habe und halt, ich habe sehr lange nur Theater gemacht, aber man ist ja dann doch zu Castern gegangen, weil dann hat es gesagt, geh zu Castern und dann hat man sich dort vorgestellt und dann, ich hatte mir für die Rolle eines Bischofs tatsächlich, habe ich mir klugerweise die Haare abschneiden lassen und eine umgekehrte Tonsur getragen, also nur diesen kleinen, ja. War eine super Idee, das für eine Rolle zu machen. Jedenfalls war ich dann glatzköpfig danach, weil dann habe ich mir den Tonsur auch der Karl hat sich damals aus Gründen, mein Mann, war dann damals so lieb und hat gesagt, ich lasse mir auch die Haare abschneiden. Dann hat er auch eine Glatze gehabt und unser erstgeborener Sohn Jakob war damals 3 Jahre und wollte das auch haben. Also waren wir dann 3 Glatzköpfe. Das war ein bisschen problematisch, weil alle im Park gedacht haben, wir sind irgendwie so von der rechtsradikalen Szene 3 Glatzköpfe gekommen sind. Uns hat den Nachteil gehabt, dass meine Haare natürlich langsam nachgewachsen sind nur und ich bin da mit ganz kurzen Haaren zu einem Casting gegangen und der männliche Regisseur hat mich nachdenklich angeschaut und hat gesagt, es war ausgezeichnet, ja, aber als was soll ich dich besetzen? Man macht, okay, ja. Und dann hat's lang gedauert, bis ich wieder zu einem Casting gegangen bin. Und, ja. Also, ich war eher nie normschön, ja. Ich war immer schon so die Charakterdarstellerin. Was natürlich jetzt ein großer Vorteil im Alter ist. Weil, wenn du wirklich so die Schöne bist, ich freue mich auch nicht über das Älterwerden. Ganz ehrlich, schau mich in den Spiegel, mal mehr kenne ich mich nicht, ja. Aber, trotzdem, ich darf alt werden. Also niemand sagt zu mir, du Susi, jetzt solltest du aber, also jetzt wirklich ein bisschen was, mach doch mal. Also zumindest da diese Falten oder die Augen oder willst nicht. Das habe ich nicht. Ja. Und ich glaube, wenn du die Schöne bist, wird das an dich rangetragen oder du trägst es an dich selber ran und man sagt dir, okay, du kannst diese Rollen noch spielen 3 Jahre länger, wenn du. Ja, das habe ich alles nicht. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich lasse das nicht machen und fühle mich damit auch ganz gut, ein Role Model zu sein für Frauen, die sagen, okay, ich verstehe das nicht, diese Schauspielerinnen, viele der Schauspielerinnen in Hollywood altern nicht, sie haben kein Problem, dass sie irgendwo ein Speckröllchen kriegen. Wieso, was mache ich falsch, dass es bei mir so ist, ja? Also ich habe auch extra, das ist mir ganz wichtig, dass die Gerti immer ein bisschen zu enge Hosen anhat, also sie sind halt ein bisschen von früher, weil sie kauft sich auch nicht so oft was und da hängt dann die Speckrolle drüber, ja. Also das will ich auch so, ja. Ich will, dass das Leiberl zu eng ist und man sagt dann, naja, sollte sie ein bisschen was Lockeres tragen. Das mag ich, ja.
Ja, gut. Ja, super. Mehr davon brauchen wir. Sie haben jetzt die Gerti wieder erwähnt. Gibt es Lieblingsrollen? Die Gerti, okay. Ja. Aber sonst, ich meine, Sie haben jetzt schon unzählige Rollen gespielt. Manche vergisst man vielleicht dann auch mal, oder?
Ja, also, auch ich selber, ja, natürlich, ja.
Aber jetzt vielleicht auch aus der längeren Vergangenheit, gibt es noch was, wo Sie sagen, das ist mir so in Erinnerung geblieben? Oder vielleicht auch Sie als Mörderin?
Ja, also eine eher lustige, wie soll man sagen, lustige Mörderin kann man jetzt nicht sagen. Aber ich habe in Soko Donau vor 10 Jahren praktisch die Ma Dalton gespielt. Also ich hatte 3 Söhne, die ich zum Unfug angestiftet habe. Also wir haben junge Frauen entführt und dann zur Prostitution in die Slowakei verkauft. Wir sind natürlich aufgeflogen. Das war eigentlich ein sehr gutes Drehbuch und das war mein erstes Zusammentreffen mit Sascha Biegler, weil der Sascha Biegler hatte dieses Drehbuch geschrieben. Und ich habe ihm damals geschrieben, gesagt, ich möchte seine E-Mail-Adresse haben und geschrieben, also weil Soko-Drehbücher können auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so an schnell geschrieben sein. Ich fand das wirklich, also eine gute Geschichte und für mich eine tolle Figur. Und er hat sich wahnsinnig gefreut und er ist jetzt auch der Autor, also Mitautor und Regisseur von Gerti B. Das war eben unser erstes Kennenlernen. Und diese Folge ist aber so gut angekommen, dass sie jetzt 10 Jahre später, habe ich letzten Sommer, wurde diese Figur aus dem Gefängnis entlassen. Und nur der eine Sohn, der gemordet hat, der sitzt noch. Aber der etwas eingeschränkte Sohn und der andere Sohn, die sind auch rausgekommen. Und ich fand das wahnsinnig nett. Die hatten auch alle Zeit. Und wir haben dann im neuen Buch haben wir einen Tierpark in der Steiermark übernommen vom Onkel. Und ich fand das so lustig, mit diesen zwei Söhnen noch einmal zu drehen.
Nach 10 Jahren, nett, ja.
Und diesmal sind wir natürlich wieder hochverdächtig.
Ja.
Rückfalltäter zu sein. Mehr sage ich nicht.
Okay. Sie sagen ja auch, man muss sich schon immer mit diesen Rollen auch identifizieren und die Beweggründe für sich zumindest nachvollziehen können. Gibt es Rollen, die Sie auf keinen Fall spielen wollen würden, aus diesem Grund?
Ja, habe ich auch unlängst abgesagt. Und zwar Rollen, die Kinder quälen. Ich habe jahrelang als Kindercoach gearbeitet. Ich weiß natürlich, dass die Kinder jetzt nicht wirklich gequält werden. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich habe auch gar keine Lust, mich in die Psyche von jemandem, der Kinder quält, hineinzuversetzen. Das hat sich verändert. Also das hat sich, man kann jetzt sagen, okay, aber bitte, in 3 Tagen bist du tot, hast du auch Jugendliche umgebracht. Ja, aber erstens hatte ich einen guten Grund. Und zweitens habe ich all diese Jugendlichen selbst gecoacht und habe auch alles selber gemacht. Ich habe eben abgelehnt damals, dass ich einen Stand-in hatte für Tage, wo man nur meine Hand gesehen hat. Hab dafür kein Geld, aber gesagt, ich will nichts dafür. Ist mir schon klar, dass ihr das nicht meine Gage zahlt für meine Hand. Aber ich möchte alles selber machen und habe ja auch den Laurenz Rupp zum Beispiel selber, weil ich war auch die hinter der Maske, die wirklich gerudert hat, selber den Traunsee rausgebracht und ins Wasser geschmissen und habe während, wir haben das ja alles gut vorbereitet gehabt, das heißt, er lag eben gefesselt im Boot und war damals ganz jung und hat gesagt, er lässt sich gefesselt reinwerfen, er hat keine Angst. Also er kann easy warten, bis der Rettungstaucher kommt. Hinter der Maske habe ich Rotz und Wasser geheult, dass ich diesen jungen Mann jetzt dann gleich ins Wasser schmeißen muss, gefesselt. Ja, also das war ein Wahnsinn, es war für damals auch okay und ich habe ja die alle begleitet auch am Set und habe sie auch dann persönlich umgebracht. Also wir kannten uns ja schon. Ist ja was ganz anderes, wenn du deinen Mörder gut kennst. Aber heutzutage würde ich niemanden mehr raus, also auch keinen Jugendlichen mehr in den See werfen.
Und Sie sind ja verheiratet mit dem Schauspieler Karl Fischer. Gibt es auch Rollen, wo Sie sagen, die soll Ihr Mann bitte nicht annehmen, damit Sie ihn nicht unsympathisch finden? Oder reden Sie da wahrscheinlich schon?
Nein. Also das, da glaube ich, es gibt nichts, was er, ich meine, er hat den Murer gespielt. Den Murer? Murer war ein Nazi-Verbrecher, der hat Tausende von Toten auf seiner Kappe. Der ist in den frühen 60er Jahren in Graz vor Gericht gestellt worden. Es gab eine überwältigende Mehrheit von jüdischen Zeugen, die ihn persönlich erkannt hatten. Er ist freigesprochen worden, weil es damals politisch nicht opportun war, ihn einzusperren. Mein Mann hat diesen Murer gespielt. Die ganzen, also der Text waren alles Originalaussagen. Ich finde diesen Film extrem wichtig. Also es war für ihn wirklich sehr hart, diese Rolle zu spielen. Nebenbei, ich habe eine rechtsradikale Geschworene gespielt. Eine richtige Nazi-Waben, wie man so schön sagt. Aber das war ein so wichtiger Film, weil dieser Film wird heute noch den Richtervereinigungen gezeigt. Das ist so wichtig, dass man sagt, das war ein Prozess. Alles, was gesagt wird in dem Film, ist außer die hinter den Kulissen natürlich, aber alles, was im Gerichtssaal gesagt wird, ist aus den Gerichtsakten. Und es ist möglich, dass so jemand in den frühen 60er Jahren in Österreich freigesprochen wird. Insofern ist es manchmal wirklich wichtig, dass du eine Rolle spielst, wo du sagst, eigentlich nein, no way, ja. Aber es hat einen, es war total wichtig, ja.
Klar. Ja. Das ist dann wieder auch dieser Sinn, diese Frage nach Sinn, aber
genau.
Ja, manchmal.
Ja.
Gut. Wie ist das, wenn man als Paar, also beide Schauspieler, Schauspielerinnen, hat man da viel Zeit zusammen oder ist man viel getrennt?
Nein, wir sind eigentlich viel zusammen, weil wir doch eher in Österreich drehen, ja, weil wir zum Beispiel in Gerti B. beide spielen, was natürlich super ist. Wir haben auch tatsächlich schon öfters ein Ehepaar gespielt, was natürlich super ist, weil man sich, also ich bin auch froh, dass ich bei Gerti B. meinen Gatten, den Johannes Silberschneider, seit vielen Jahrzehnten kenne. Das ist schon was anderes. Dann kann ich als Zuschauer dann auch mehr glauben, dass zwei Menschen wirklich verheiratet sind, wenn sie keine Scheu haben, miteinander umzugehen. Ja, also wenn man merkt das halt, ob man jemanden, und wenn es nur ein Bussi ist, das geben kann, weil man total vertraut oder ob das doch ein fremder Mensch ist, wo man sich das zwar ausmachen kann, aber es ist doch immer mit einer gewissen Scheu verbunden natürlich. Ja, ja
klar. Gibt es was, was Ihnen noch sehr wichtig ist?
Was mir sehr wichtig ist, ist, glaube ich, dass es schön wäre, wenn mehr Menschen versuchen, diesen ganzen Negativerzählungen eine positive Erzählung entgegenzusetzen. Und die positive Erzählung beginnt, indem ich einfach, weiß ich nicht, die im Supermarkt die Kassiererin mal anlächle, statt mir denken, ach, das ist so langweilig und so, es dauert so lang. Einfach jemanden zu grüßen, den ich zwar nicht besonders mag und deshalb grüße ich ihn schon seit Jahren nicht, weil ich finde, er ist ein unangenehmer Mensch. Vielleicht hilft ihm aber aus seinem Eck rauszukommen, wenn ich ihn mal kurz anlächle und freundlich grüße, wenn ich jemanden über die Straße gehen lasse, wenn ich mit dem Auto fahre. Ich glaube, dass es die kleinen Dinge sind, die die Erzählung, unsere eigene Erzählung auch positiver machen könnten.
Absolut. Ja. Ja, muss ich gleich an meinen Ordinationsspruch denken aus dem Römerbrief. Also Ordinationsspruch ist so, den sucht man sich als Pfarrerin aus und der steht so als Leitmotto über meiner beruflichen Tätigkeit.
Okay.
Also Paulus Zitat, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also
ja, passt. Schöner Spruch, ja. Ja?
Finde ich auch.
Ja.
Ja, eben, ich hatte neulich ein Szenario in der U-Bahn, das mich auch wahnsinnig gerührt hat. Da war ein junger Mann gesessen und gegenüber eine mittelalte Dame und so. Und ich habe ihn gar nicht richtig sehen können und er hat immer so geschnieft. Und dann hat sie ihm ein Taschentuch gegeben und hat es auch dankbar angenommen. Und dann hat sie ihm gefragt, ob es ihm gut geht. Und dann hat er aber wirklich so frei raus erzählt, dass seine Großmutter gerade gestorben sei. Und es war einfach nur eine ganz kurze Begegnung in der U-Bahn. Und es war so nett, dass die Dame das erkannt hat und die Situation eben, also dass sie so reagiert hat auf den jungen Mann, fand ich so schön.
Schön.
Und genau so, was ist es eben, dieses Mal. Ja,
dieses Nicht-Wegschauen.
Ja, genau, eben. Ja. Und aus sich rausgehen und auf die anderen zugehen, die anderen sehen. Das ich glaube auch daran, dass wir so die Welt wirklich besser machen können.
Und das vererbt sich. Also ich kann, also natürlich durch Vorbild, aber ich kann es an meinen Söhnen, die sind jetzt auch schon 30 und 32, dass sie nicht vorbeigehen. Sie gehen nie vorbei. Also wenn irgendwas ist, sie sind immer, du merkst es weder an einer Situation noch an Menschen. Mein älterer Sohn ist Regisseur, der macht gerade die vierte Staffel von Schools of Champions.
Ah, hab ich gesehen.
Schools of Champions, oh Gott. Und er nimmt einfach alle Menschen um ihn wahr, die daran arbeiten. Ja? Und der Oscar hat eine eigene Produktionsfirma, eine kleine, die heißt Supercute. Und wie sie mit Mitarbeiterinnen umgehen, das zeigt schon einmal, wie sehr sie auf Menschen zugehen. Und ich freue mich immer, wenn sie mir erzählen, was sie auf der Straße gesehen haben und wen sie dort irgendwie aufgeklaubt haben. Oder ich finde das großartig, ja. Also das finde ich das Wichtigste. Das bin ich so froh, dass das weitergegeben wurde, dass sie nicht glauben, sie sind das Wichtigste und allein auf dieser Welt, ja. Das finde ich, wenn das alle machen würden, gäbe es eigentlich keine Probleme, ja.
Aber schön, da hat man dann auch als Mutter das Gefühl, dass man.
Ja, man hat irgendwas richtig gemacht, ja. Viele Fehler, aber irgendwas hat man auch richtig gemacht.
Schön, ja. Nochmal zu unserem Überthema zurückzukommen. Also Sie haben schon gesagt, es ist fein und Sie leben gerne, aber es ist jetzt nicht so offen. Aber gibt es trotzdem noch irgendwas, wo Sie sagen, da möchte ich schon noch hin oder das möchte ich noch erlebt haben oder ist da wirklich?
Also ich bin halt wahnsinnig neugierig. Ich bin extrem neugierig und alle neuen Herausforderungen. Ich liebe neue Herausforderungen. Ich habe in meinem Leben oft Herausforderungen angenommen, wo ich mir gedacht habe, keine Ahnung, wie man das macht, aber das finde ich schon raus. Also das finde ich super und es kommen immer noch neue Dinge auf mich zu, die ich vorher noch nie gemacht habe. Also davon kann ich gar nicht genug haben. Mehr reisen würde ich gerne. Ja, also das kommt zu kurz. Ich liebe es ja, Fremdsprachen zu lernen. Das fällt mir natürlich zunehmend schwerer als früher. Ist es sehr einfach gegangen. Also die letzte Sprache, die ich jetzt gelernt ist jetzt übertrieben, ist Farsi. Ist, glaube ich, kreativ, wie ich spreche, aber ich weiß, dass ich mich verständlich machen kann. Also schön wäre es tatsächlich, wenn ich mit den vielen Menschen aus dem Iran, die ich kenne, wirklich einmal in einen freien Iran fahren könnte. Das würde ich wirklich sehr gerne machen. Das wäre etwas, was noch offen ist. An ein freies Afghanistan würde ich jetzt gar nicht mehr denken. Ich glaube, not in my lifetime. Ja.
Wenn Sie an Ihren Tod denken, wie soll der sein, wenn Sie es sich wünschen könnten?
ich überlege mir schon die ganze Zeit, vielleicht ist es angenehmer, wenn man es ein bisschen vorher weiß. Sich verabschieden zu können, ist vielleicht für alle Lieben rund um einen schöner, wenn man noch einmal was sagen kann. Also die sehr lustige Mutter von, ja auch Susi geheißen hat, von einer Freundin, hat kurz vor ihrem Tod eine Liste ihrer Tochter gegeben, wen sie noch grüßen will und wen nicht.
Wen nicht.
Wen nicht, das fand ich sehr lustig. Man, ja. Ist vielleicht ganz lustig, wenn man die Liste noch machen kann, wen man noch grüßen will und wen nicht. Fand ich sehr witzig. Ja, natürlich für einen selber ist sicher am angenehmsten, man schläft ein und wacht nicht mehr auf. Ja. Das ist, denke ich mal, der angenehmste Tod, wovor ich wirklich Angst habe. Wirklich, wirklich Angst habe, ist alles zu verlieren, alle Fähigkeiten zu verlieren, die Dinge selber zu machen. Davor habe ich Angst, ja. Das muss ich sagen. Nicht vor dem Tod, aber vor so einem Zustand habe ich wirklich Angst, ja. Und haben wir mit unseren Kindern schon mal besprochen, dass wir gesagt haben, sollte sich irgendwas ergeben, was völlig aussichtslos ist, würden wir nochmal mit ihnen drüber reden, dass wir da eine Abkürzung nehmen. Ja.
Ja, was ja jetzt in Österreich auch
möglich ist. Was in Österreich auch möglich ist, genau.
Und haben Sie auch schon besprochen, wie Sie begraben werden wollen?
Das ist lustig. Das hat sich bei mir immer wieder geändert. Ja, das war hin, her, hin, her, hin. Und irgendwann hat mein jüngerer Sohn gesagt, warum entscheidet eigentlich der, der schon tot ist, wie und wo er begraben wird? Habe ich nachgedacht, habe gesagt, ja, eigentlich hast du völlig recht. Okay. Ich gebe es frei. Ja, entscheide.
Ja. Also ja. Wenn die Hinterbliebenen bereit sind, das zu machen, finde ich das auch sinnvoll, weil es ist ja eher für die, das stimmt.
Ja.
Ich merke nur, dass eben oft, also wenn es überraschend kommt und man nie drüber geredet hat, dann sind Hinterbliebene oft auch sehr überfordert und denken sich, was ist denn jetzt?
Ja, ich habe mir dann gedacht, okay, wenn es, also wie es gewünscht ist eigentlich, Ich finde es ein bisschen blöd, wenn für mich extra so ein Stück, wie soll man sagen, wenn etwas, wo man auch was anderes bauen könnte, fix vermietet ist an meinen Sarg. Deshalb habe ich eine Zeit lang gesagt, ich möchte in so einem Wald, in einer Urne im Wald verscharrt werden. Dann hat es irgendwie geheißen, da müssen wir dann immer in einen Wald fahren zu deinem Grab. Und dann habe ich gesagt, ja, aber man braucht ja nicht zum Grab fahren, aber vielleicht wollen wir. Okay, dann hat der Karl gesagt, ja, ich finde das auch blöd. Also es gab so viele Diskussionen, dass ich mir dann gedacht habe, eigentlich, wie der Oskar das gesagt hat, ja.
Eh gut.
Super. Ja. Mhm. Ja, stimmt, ja.
Mhm. Gute Lösung.
Ja.
Und was soll bei der Beerdigung oder auch danach über Sie gesagt werden?
Also ich möchte auf jeden Fall ein fettes Fest haben, ja. Es soll geweint und gelacht werden, aber vor allem gelacht werden. Und es gibt sicher mehr lustigere Geschichten über mich zu erzählen. Ja, auf jeden Fall finde ich, dass es gemeinsam gegessen, getrunken und gefeiert werden soll. Das ist mir sehr wichtig, ja. Und ich glaube, das werden Sie auch machen, weil das wissen Sie, dass ich das... Und ich will auf jeden Fall ein lächelndes Foto auf meiner Pate haben, weil ich im Leben sicher öfters gelacht habe, nicht gelacht habe. Ja, das sind die einzigen Sachen, die ich mir wünsche.
Und was wären Ihre letzten Worte, wenn Sie es bewusst sprechen können?
Ich glaube, danke.
Mhm.
Ich glaube, danke.
Danke, Susi Stach.
Sehr gerne.
Danke für das wirklich schöne, inspirierende Gespräch. Wir freuen uns natürlich auf die Filme, ZDF, ORF. Wir werden das verlinken in den Shownotes und
super.
Freuen uns, wenn dann alle zuschauen.
Ich auch.
Dankeschön.
Danke dir.
Das war über das Ende, Folge 60. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de. Und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.